Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Die Migrationsdebatte geht in den letzten Wochen auf eine Art und Weise steil, wie man sie sich vor ein paar Monaten oder noch länger überhaupt nicht hätte vorstellen können. Gleichzeitig wird Friedrich Merz in dieser Woche zum Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl 2025 verkündet. Sowohl Markus Söder zieht zurück, Henrik Wüst hat sich einen Tag vorher so geäußert, dass er den Weg frei macht. Über all das wollen wir reden. Wie hängt das zusammen? Was ist für ein Wahlkampf zu erwarten? Was heißt das auch für die politische Verfasstheit dieser Bundesrepublik in diesem letzten Jahr der Ampelregierung vor den Bundestagswahlen im September 2025? Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin Teil des Moderationsteams vom Bundestag und in der Auslandsredaktion der Taz. Und bei mir sind heute
Anna Lehmann, ich leite das Taz-Parlamentsbüro.
Stefan Reinecke, ich arbeite auch im Taz-Parlamentsbüro und beschäftige mich dort vor allem mit SPD und BSW.
Gilda Sahebi, ich bin freie Journalistin und Kolumnistin der Taz.
Und Gilda ist uns aus Frankfurt zugeschaltet. Ja, ihr Lieben, wir fangen mal mit Friedrich Merz an. Friedrich Merz ist am Montag dieser Woche zum Kanzlerkandidaten verkündet worden in einem denkwürdigen kurzen Auftritt von Markus Söder, dem CSU-Chef, und ihm gemeinsam. Markus Söder blieb es vorbehalten, das zu verkünden mit den kurzen Worten: Die K-Frage ist entschieden, Friedrich Merz macht's und er sei damit fein. Erste Frage, glaubt ihr ihm das?
Ja, ich glaube, er muss es. Ich glaube, die Situation ist einfach so, dass seine Möglichkeiten, in so einer Art und Weise aufzutreten, wie es 2021 war, begrenzter sind. Also 2021 war es so, dass es ja eine politische Alternative gab. Laschet stand für Merkelismus weitergeführt, Söder stand für den Bruch damit. Jetzt haben wir zwei Kandidaten, Merz und Söder, die beide ganz klar für den Bruch mit Merkel stehen und für eine andere, konservativere, männlichere CDU. Die Möglichkeiten von Söder sind auch deswegen eingeschränkt, weil 2021 ja große, weite Teile der CDU für Söder waren und gegen Laschet, zum Beispiel der Landesverband Baden-Württemberg, nicht ganz unwichtig. Und das ist jetzt aber nicht so. In der CDU möchte niemand Söder, sondern alle haben sich hinter Merz versammelt. Also man kann damit rechnen, dann muss man bei Söder, finde ich, immer rechnen, dass er, wo es geht, Merz in die Parade fahren wird. Aber er hat keine großen Truppen dabei, jenseits von Bayern, hinter sich.
Anna, was meinst du?
Also, dass er damit fein ist, das glaube ich ihm kein Stück. Es ist eine Niederlage und er hat ja noch auf dem Rückweg von Berlin nach München ein Video aufgenommen und über X getwittert, dass er sich natürlich für den vielen Zuspruch bedankt und so weiter. Und eigentlich hätte er sich, also Subtext, eigentlich wäre ich ja der bessere Kandidat gewesen. Aber na gut, auf geht's, wohin ist die Frage. Also ich glaube auch, dass er jeden Wackler von Merz nutzen wird, um daran zu erinnern, dass er eigentlich der viel famosere Kanzlerkandidat wäre.
Gilt da vielleicht an dich eine erweiterte Frage, also auch an dich die Frage, glaubst du, dass Söder jetzt wirklich die Füße stillhält und sie beide dieses Versprechen, was sie sich öffentlich gegeben haben, 2021, also der Streit im Wahlkampf zwischen CSU und CDU, Söder und damals Laschet, darf sich nicht wiederholen? Einerseits das, aber andererseits auch die Frage, was wäre am Wahlkampf und an der Aufstellung der CDU-CSU in diesem Wahlkampf anders gewesen oder was wird anders mit einem Merz, als es mit einem Söder oder gar mit einem Henrik Wüst gewesen wäre?
Ich glaube, zwischen Merz und Söder wäre der Unterschied gar nicht so groß gewesen, zu Henrik Wüst schon eher. Und ich glaube, dass Markus Söder recht unberechenbar ist. Also ich glaube, dass er sehr davon getrieben ist. Ich glaube, er braucht sehr viel Aufmerksamkeit und Zuneigung. Das hat man auch an diesem Video, was Anna gerade erwähnt hat, gemerkt. Und ich glaube, in dem Moment, wo er das Gefühl hat, das würde ich besser machen, wird er auch irgendwie zumindest mindestens implizit, aber wahrscheinlich explizit Kommentare machen und ausscheren. Natürlich sind Söder und Merz unterschiedlich im Stil, aber zumindest inhaltlich sind sie sich näher als Henrik Wüst, wobei der jetzt auch nicht so weit weg ist. Aber es war, glaube ich, eigentlich sehr, sehr klar, dass Merz das machen muss. Er ist jetzt seit Jahren Vorsitzender und die CDU ist ja immer noch eine sehr hierarchische Partei. Und da ihm in letzter Sekunde das wegzunehmen, das hätte einfach gar nicht gehen können.
Ich würde mal bei dir bleiben, Gilda, weil du hast am Sonntagabend in der ARD-Sendung Karin Mioska mit Henrik Wüst zusammen diskutiert, da nicht über die Kandidaten, sondern über die Migrationsdebatte. Aber was ist dein Eindruck? Wäre Henrik Wüst tatsächlich so anders gewesen, in dem Moment, wo jetzt zumindest gerade in dieser Konjunktur die Migrationsfrage so in den Vordergrund rückt und auch ein Profilierungsmerkmal ja auch von einer Merz-CDU ist?
Also tatsächlich gar nicht so sehr, eher im Stil. Also er macht ja eher mal Statements, die zum Beispiel gegen die AfD noch mal klarer sind als bei den anderen. Er hat ja die AfD auch als Nazi-Partei bezeichnet und hat gesagt, im Land, das sind alles unsere Kinder. Also da ist er so ein bisschen klarer. Aber inhaltlich, das habe ich am Sonntag auch noch mal gemerkt, ist er wirklich nicht weit weg von Merz und Söder. Also er spielt, glaube ich, auch sehr mit diesem Schwiegersohn-Image. Also dieses, ich bin höflich und ich bin liebenswert und was weiß ich was alles. Ich glaube, das ist ihm sehr bewusst und damit spielt er auch und kommt damit, glaube ich, einfach auch besser an. Ich meine, Merz hat es ja irgendwie geschafft, noch unbeliebter als Olaf Scholz zu sein. Also das muss man auch schaffen. Und von daher wäre Henrik Wüst sicher der Beliebtere, nehme ich an. Aber inhaltlich ist es die CDU immer noch, CDU-CSU.
Naja, ich glaube, der Unterschied ist natürlich auch die politische Koalition, in der sich Wüst befindet. Ne? Das gibt ja sozusagen noch die Schwarz-Grün. Und das scheint ja ein Punkt zu sein, bei dem sich jetzt auch Merz und Söder wiederum in der Tonalität, aber doch entscheidend unterscheiden, dass Söder ja eine Koalition mit den Grünen doch sehr rigoros ausgeschlossen hat für 2025 oder für Bayern, das weiß man nicht so genau. Während Merz sagt, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Und da sieht man, finde ich, schon so ein bisschen dran, dass es bei Merz noch so einen realpolitischen, strategischen Horizont gibt. Weil natürlich ist es natürlich vollkommen dumm und töricht, also Koalitionsmöglichkeiten für eine Wahl in einem Jahr, bei dem man nicht weiß, wie sie ausgeht, jetzt schon zu beschneiden als eine Partei, die ja in der Mitte sein will. Und da ist schon ein Unterschied zu erkennen in der Rhetorik zwischen Söder und Merz. Söder ist immer noch ein Tick populistischer und auch kurzsichtiger als Merz, was natürlich auch was heißt.
Anna?
Ja, Gilla hat natürlich recht, es geht hier vor allen Dingen um Stilfragen. Ich erinnere mich jetzt gestern oder vorgestern, also Mittwoch oder Dienstag, da ist so ein Bild in Umlauf gebracht worden. Da sieht man Henrik Wüst und Daniel Günther mit ihren jeweiligen grünen Koalitionspartnerinnen, Mona Neubauer und Aminata Touré, eitel Sonnenschein, die Haare vom Wind zerzaus, alle freuen sich und so. Also das hat ja eine ganz andere Anmutung als diese Merz-Söder-Attitüde, die Grünen sind die Allerschlimmsten. Also die senden das Signal aus, wir sind offen, koalitionsfähig, auch in das grüne Milieu rein, in die Mitte rein. Und diese Attitüde fehlt eben Merz. Und das ist eigentlich auch seine große Schwäche, beziehungsweise die Chance, dann wiederum für den anderen höchstwahrscheinlichen Kanzlerkandidaten, also Olaf Scholz, zu sagen, also wir sind anschlussfähig in alle Milieus rein und Merz ist es eben nicht.
Hat ja Merz
ich
in
glaub,
der...
Da, ja, Gilda. Sorry, genau, da, weil das finde ich total einen wichtigen Punkt. Ich glaube, da fällt mir auch, wo ich Anna dir nochmal zuhöre, ein, dass Stil ist ja auch mehr als nur Stil. Also Henrik Wüst und Daniel Günther finde ich sowieso nochmal, der ist ja nochmal inhaltlich auch wirklich anders als die anderen, aber die haben ja auch was eher, also jetzt auch nicht total, aber eher was Vereinendes. Also Merz ist ja der allerletzte, der irgendwie Leute zusammenbringen kann. Also irgendwie versöhnen kann oder Menschen einen kann. Und das können die anderen schon eher als er. Und das macht in so einer Zeit, wo wir gerade sind, schon auch nochmal einen Unterschied.
Vielleicht einmal noch bei Merz geblieben, bevor wir dann mal zum nächsten weitergehen. Einer seiner großen Schwachpunkte ist ja, ich meine, Friedrich Merz ist jetzt 68, wenn ich das richtig sehe, seit vielen Jahren in der Politik, auch wenn er 2009 mal ausgeschieden und dann erst 2018 mit dem Versuch, zweimal erfolglos wieder CDU-Parteivorsitzender zu werden, wieder eingestiegen ist. Aber er hat bislang keinerlei Regierungserfahrung. Das ist ja einer seiner großen Schwachpunkte. Markus Söder, seit langem Ministerpräsident in Bayern, die von euch erwähnten Daniel Günther und Henrik Wüst, Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen bzw. Schleswig-Holstein, alle mit Regierungserfahrung, alle auch mit der Erfahrung, wie man eine Koalition, selbst wenn sie schwierig ist, irgendwie zusammenhält. Wie weit wird Merz das auf die Füße fallen, was glaubt ihr?
Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für Scholz. Das Anna hat es ja gerade schon erwähnt. Scholz sollte das vielleicht nicht allzu oft sagen jetzt, weil das, glaube ich, so eine Erwartung an ihn wiederum weckt, die er dann ja auch erfüllen muss. Aber das ist natürlich der Malus von Merz. Und zwar insbesondere, also diese Unerfahrenheit, was Regierung angeht, verbunden mit diesem, der hat ja so eine kurze Lunte, ja. Also wenn der frei spricht, also nicht den Text, sich nicht an den Text hält, den er mit seinen Beratern irgendwie abgestimmt hat, ja, dann kommen da ja so Sachen raus, wie dass ihm auf einmal einfällt, dass das BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, links- und rechtsextremistisch ist und die Union deswegen nicht mit denen koalieren kann. Dann braucht es also 3 Tage und in Thüringen und Sachsen müssen die das dann wieder einfangen, zurechtrücken, ehe dann auch Merz einfällt, dass er damit höchstens den Bund gemeint haben könnte. Also da sieht man sozusagen seine wirkliche Schwäche, dass dieses impulsive, nicht zu denken, was kommt denn dabei raus, ja? Also was ja Kohl und Merkel immer getan haben, also strategisch denken, immer gucken, was am Ende dabei rauskommt. Das war eine berühmte Formulierung von Kohl. Und diese Fähigkeit, auch mal die Klappe zu halten, nicht so dem ersten Affekt nachzugeben, die hat Merz nicht. Und jetzt steht er natürlich ab jetzt, weil also Oppositionsführer und Kanzlerkandidat sind nochmal 2 verschiedene Paar Schuhe. Jetzt steht er unter einer anderen Beobachtung. Und das ist, glaube ich, die Chance, auf die Scholz ganz eindeutig spekuliert, schon seit längerer Zeit, dass wenn irgendwas passiert, irgendwas Unvorhergesehenes, es passiert immer was Unvorhergesehenes, dass Merz dann sozusagen Fehler macht. Ja, also man kann sich irgendwas ausmalen, irgendeinen Maskenskandal nochmal aufgedeckt in der CDU, kurz vor der Wahl oder weiß der Kuckuck. Und dann merkt man, dass Merz sozusagen sich selbst nicht im Griff hat. Ja, und das kann natürlich sehr gut passieren und das ist das Risiko in dieser Wahl.
Ja, bei der SPD ist man jetzt nicht unzufrieden damit, dass Merz Kanzlerkandidat ist. Ich glaube, wenn man sich hätte einen aussuchen können, dann hätte er ja Friedrich Merz geheißen. Es ist tatsächlich so, dass Merz es an Regierungserfahrung und an Verwaltungserfahrung mangelt. Man hat immer das Gefühl, er möchte einen Staat wie ein Unternehmen führen. Mhm. Ich finde, das merkt man auch jetzt. Also, dass ich aus einer Sitzung einfach mal oder sage, ja, jetzt ist Schluss. Meine Maximalforderungen werden leider nicht erfüllt, jetzt in der Migrationsdebatte. Mhm. Ich verlasse jetzt den Saal. Das hat er vor einem Jahr übrigens auch schon mal gemacht. Also, so führst du eigentlich keine Verhandlungen, wenn es um so ein wichtiges Thema geht. Und einfach mal auch so eine Forderung rauszuhauen, Zurückweisung an allen deutschen Grenzen. Das hat natürlich einen Dominoeffekt, den wir jetzt gerade sehen. Die rechtslastigen Regierungen Ungarn und Niederlande sagen, super, nationale Notlage, machen wir auch, machen wir jetzt. Also du zerschlägst mit so einen taktisch motivierten Sachen so viel Porzellan, was jetzt innerhalb von, also was jahrelang vorbereitet und vorverhandelt war. Die Leute werden sich schon überlegen, ist das der richtige Mann an der Spitze eines Staates in so einer heiklen, aufgeladenen Zeit. Und das ist das große Plus von Olaf Scholz, dass er immer sagen kann, ich würde euch ganz anders durch diese Situation führen.
Also kleine Ergänzung dazu, sehe ich auch so, Anna. Er hat ja gesagt, bis Dienstag, ne, er hat als Oppositionsführer der Regierung ein Ultimatum gesetzt, bis Dienstag, warum eigentlich nicht Montag oder Mittwoch, und die Forderung erhoben. Eigentlich hat er die Regierung, die Ampelregierung, zu einem Rechtsbruch aufgefordert. Nämlich zur Rückweisung von allen Leuten, die nach Deutschland kommen wollen, auch die Asyl beantragen. Das ist nicht vereinbar mit der Genfer Flüchtlingskonvention und auch nicht mit Europarecht. Und das kannst du meinetwegen als Oppositionspolitiker irgendwie Hybris, ja, machen. Aber als Kanzler natürlich, als Kanzlerkandidat eigentlich nicht. Weil ich meine, wie trittst du auf, das ist ja eine Frage, die man dann stellen wird, wie tritt dann Merz auf mit Trump möglicherweise oder mit Putin oder mit Xi Jinping? Also auch so, dann aber viel Freude dabei.
Nur, ihr habt alle gesagt, Friedrich Merz, zu impulsiv womöglich, keine gute Impulskontrolle, haut immer wieder Sachen raus, wenn er freispricht, die er dann irgendwie, er oder seine Berater oder seine Parteikollegen irgendwie zurückrudern müssen. Das Gegenteil ist ja nur ein bisschen tatsächlich Olaf Scholz, dem ja auch nicht zu Unrecht vorgeworfen wird, dass er überhaupt nichts raushaut und man meistens gar nicht so richtig weiß, wofür er nur eigentlich steht und was er will und so. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, ein möglicher Malus von Merz sei es, nicht zu wissen, wie man eine Koalition zusammenhält, das ist ja nur auch nicht das, womit Olaf Scholz so richtig gut punkten kann nach 3,5 Jahren Dauerstreit in der Ampel. Glaubt ihr, dass ein Kanzlerkandidat Friedrich Merz gegen irgendeine andere amtierende Regierung eine Chance hätte, wenn es nicht gerade diese zerstrittene Ampel wäre?
Also das erinnert mich so ein bisschen an die USA. Da war ja auch, also als Joe Biden und Donald Trump noch im Rennen waren, da hat man ja gesagt, dass genau in der Kombi, also eigentlich hat Donald Trump nur in dieser Kombination mit Joe Biden eine Chance. Und jetzt wurde es ja ausgetauscht und jetzt, also ich glaube, das ist ein anderes Thema, aber dass eine schwarze Frau eine Chance hat, wahrscheinlich auch wieder nur gegen Donald Trump. Und ich glaube, dass Friedrich Merz tatsächlich der Einzige, gegen den er verlieren, also beziehungsweise Olaf Scholz, der Einzige, gegen den Olaf Scholz gewinnen kann, ist Friedrich Merz. Also weder Hendrik Wüst noch irgendwie, also Söder knapp dahinter, würde ich sagen. Aber andere Kombinationen würden nicht funktionieren. Und das ist natürlich auch irgendwie bitter. Also das ist, ich fühle mich so ein bisschen wie eine Amerikanerin wahrscheinlich noch zu Joe Biden und Donald Trump Zeiten. Und man denkt, das sind jetzt die Optionen, die wir so haben. Das ist ja irgendwie auch nicht, es sind irgendwie nicht die besten Aussichten. Und da kommt bei uns aber natürlich nochmal die Tatsache dazu, dass wir halt Parteien wählen und nicht Personen. Und ich glaube, deswegen wird Friedrich, also es müsste schon echt viel passieren, dass die CDU dass die Union von 30% nochmal runterkommt und dass Olaf Scholz dasselbe gelingt wie letztes Mal. Wobei Friedrich Merz natürlich weitaus unbeliebter ist als damals Armin Laschet. Also es ist schon sehr unvorhersehbar, finde ich alles.
Das stimmt. Ich glaube auch, dass diese Selbstgewissheit von Scholz, dass es irgendwie sich 2021 wiederholen lässt, wie du gerade gesagt hast, da ist mir zu viel, soll man sagen, Selbstvertrauen oder Selbstgewissheit irgendwie drin bei Scholz. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wir doch in 2025 mit Merz und Scholz und den Programmen der Parteien doch deutlich unterschiedene linke und rechte Volksparteien in Anführungsstrichen haben. Sowohl bei Migration, was Merz ja total offensiv spielt und die Union total offensiv spielt, aber auch bei Wirtschaft und Sozialpolitik wird es irgendwie ganz große erkennbare Unterschiede zwischen SPD und Union geben. Dass Merz das ernst meint, ist mir klar geworden, und die Union das ernst meint, ist mir klar geworden, als sie angekündigt haben, dass sie das Arbeits- und das Wirtschaftsministerium zusammenlegen wollen. Das ist der Hebel, wir erinnern uns an die Agenda 2010, an Wolfgang Clement, da gab es das schon mal. Das war sozusagen das Instrument, um die Agenda 2010 durchzusetzen damals. Und das Wirtschafts- und Arbeitsministerium zusammenlegen, ist die Ansage, das Arbeitsministerium zählt im Grunde genommen. Das fällt hinten runter. Und das heißt, Merz ist wirklich entschlossen, wenn die Koalition das zulässt, eine neoliberale Wirtschaftspolitik durchzudrücken. Und da hat die SPD durchaus, wird die SPD durchaus Chancen haben, sich dagegen zu profilieren.
Das stimmt. Also personell ist es so, Gilda hat völlig recht, wir haben die Chance, also wir werden die Wahl haben zwischen einem Langweiler und einem Choleriker, und ich denke, dem Naturell der Deutschen entsprechend werden sie sich dann eher für den Langweiler entscheiden. Und was ja interessant ist, wird diese Lager geben, es gibt deutliche Unterschiede in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, vor allen Dingen in der Sozialpolitik und der Migrationspolitik eigentlich nicht mehr so doll. Also da nähern sie sich ja inzwischen an, beziehungsweise es ist quasi, also die SPD ist da, hat dann massive Rechtsverschiebung hingelegt. Aber was interessant ist, ist, wenn man sich so Umfragen anschaut, was wollen denn die Deutschen, dann ist die Mehrheit der Deutschen derzeit für eine große Koalition. Also das zeugt von totaler Geschichtsvergessenheit. Ich meine, vor 4 Jahren haben alle gestöhnt, nie wieder große Koalition. Jetzt ist es so eine Sehnsuchtskoalition und die Ampel ist das unbeliebteste Bündnis ever. Also die hat quasi, also die Ampel hat fertig. Das heißt, die Mehrheit wünscht sich schon, dass sich die Parteien irgendwie doch lagerübergreifend einigen. Also, dass man einen Kompromiss in der Mitte findet, aber nicht in dieser Konstellation, wie sie derzeit existiert. Und die Chance von Merz wird natürlich sein, einen Anti-Ampel-Wahlkampf zu machen. Also Ampel ist das Allerschlimmste, was es gibt. Mit mir wird alles besser. Natürlich in dem Wissen, dass er mit den Ampelpartnern irgendwie dann, also sich mit einem oder zwei von denen natürlich dann auch wieder einigen muss.
Ich meine, die Frage, ich glaube, du hast recht, aber die Frage ist schon, leben wir in langweiligen Zeiten oder in cholerischen Zeiten? Und vielleicht leben wir in cholerischen Zeiten. Und
deshalb wollen wir einen Langweiler.
Deshalb wollen wir vielleicht einen Choleriker. Das könnte auch sein. Die Möglichkeit sollte man nicht aus dem Auge verlieren.
Entschuldigung, zur SPD noch ganz kurz. Ich glaube nicht, das ist ganz richtig, was Anna auch gesagt hat. Das mag sein, dass es irgendwie bei manchen Themen irgendwie die SPD sich irgendwie als linke Alternative darstellen möchte, aber es wird ihr schon sehr schwer fallen. Also ich glaube, dass die SPD ganz viele auch verliert und verloren hat mit dem dass irgendwie, dass schon das Lars Klingbeil gegen BürgergeldempfängerInnen schimpft, irgendwie die Faulen und so weiter, die Faulen und die Fleißigen, bei der Migration abschieben im größten Stile und so weiter. Also dass die SPD, die sich da hinstellt und sagt, wir sind die linke Alternative zur Union, da werden schon viele, glaube ich, eher lachen, als dass sie sagen, okay, cool, dann wählen wir euch jetzt.
Ja, aber man muss die Alternative bedenken. Und ich glaube, Merz wird auch ganz hart wirtschaftsliberal und migrationsskeptisch feindlich auftreten. Und vor dieser Folie wird, glaube ich, die SPD doch anders erscheinen.
Glaube ich nicht.
Die Frage ist, ob man es glaubt halt, genau. Mhm.
Er hat neulich auch nochmal, also das fand ich interessant, bei der Generaldebatte im Bundestag hat er so ein Statement vorgeschaltet, wo er gesagt hat...
Der Scholz oder Merz?
Der Merz. Mhm. Wo er nochmal betont hat, dass wir natürlich Zuwanderung brauchen und dass es nur eine ganz kleine Minderheit ist, um die es hier geht. Das hat er, um dann natürlich loszulegen, dass die Zahlen runter müssen und so weiter. Aber natürlich weiß er, also da ist er dann auch Wirtschaftsmensch, dass dieses Land auf Zuwanderung angewiesen ist und dass es überhaupt nichts bringt, hier alle abzuschieben beziehungsweise zu sagen, wir verschrecken jetzt die Fachkräfte, die wir eigentlich für den deutschen Arbeitsmarkt brauchen. Und das sagen mir auch die Unternehmensvertreter. Also wenn wir die Leute nicht haben, dann ist das das größte Wachstumsrisiko, was wir haben. Also er weiß auch, dass er es nicht zu weit treiben darf.
Er hat auch in dieser PK mit Söder, das ist ein bisschen untergegangen, aber interessanterweise ja gesagt, er möchte keinen Wahlkampf 25 über Migration, sondern über Wirtschaft.
Ich nehme ihm das auch ab.
Und das ist, glaube ich, ich denke auch, dass das nicht nur Rhetorik ist. Ja. Ja.
Da wollte ich aber gerade mal bei euch nachfragen. Als Friedrich Merz vor 2 Jahren dann Parteivorsitzender wurde, ist er ja angetreten mit der Ansage, er wolle die AfD halbieren. Die CDU wieder in eine konservative Bahn führen, eine neue Heimat geben, denen, die unter der Merkel-Regierung als Konservativer irgendwie heimatlos geworden seien und womöglich in Scharen zur AfD abdrifteten. Und die AfD halbieren. Davon kann ja nun hinten und vorne nicht die Rede sein, dass die AfD halbiert sei. Sie steht stärker da denn je, nicht nur in den Ostländern, wo wir jetzt, wir zeichnen auf am Donnerstag, 19. September, in 3 Tagen sind noch die Brandenburger Landtagswahlen und auch da ist in allen Umfragen die AfD vermutlich die stärkste Partei. Also von halbieren kann ja nicht wirklich die Rede sein und wir haben uns schon oft drüber unterhalten, diese denn doch auch verschärfte Rhetorik, die sowohl Markus Söder als auch Friedrich Merz, als auch, ehrlich gesagt, wenn auch rhetorisch nicht ganz so scharf, der Henrik Wüst an den Tag legt, aber zumindest dieses Thema, die Zahlen müssen runter, wir müssen jetzt endlich, es ist an der Zeit, was zu tun, es ist an der Zeit, übrigens der Brandenburger Wahlspruch der AfD, etwas zu tun. Also diese Debatte als Zentrum der zu lösenden Probleme, die Migrationsfrage zu stellen, ist das ein Weg, der CDU tatsächlich was bringt, der tatsächlich bei der CDU einzahlen kann? Oder ist das, wie wir oft eigentlich behauptet haben, etwas, was ausschließlich beim Original, nämlich der AfD, einzahlt? Was meint ihr?
Also natürlich nicht. Also es funktioniert natürlich nicht. Der versucht es ja auch schon seit Jahren. Ist ja jetzt nicht so, als ob er sich irgendwie seit 3 Jahren zurückgehalten hätte. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Sondern er geht diesen Weg ja schon ewig. Und dazu gibt es nun wirklich empirische, konkrete theoretische wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es nicht funktioniert, dass man sagt, wir sind einfach nur härter und dann wählen die Leute uns. Das funktioniert einfach nicht. Also ich weiß auch nicht, das stelle ich mir tatsächlich ganz oft die Frage, wissen die das nicht, dass es diese Erkenntnisse gibt oder wissen sie es und ignorieren es und können dann irgendwie auch nicht anders? Und ich glaube, dass es kann sein, dass Merz das Thema Migration nicht zum Thema machen möchte. Aber es wird irgendwas passieren auf diesem Gebiet und er wird draufspringen und es wieder zum Thema machen, weil er gar nicht anders kann. Weil er das Gefühl hat, wenn ich das mache, dann nehme ich der AfD Stimmen weg. Und offensichtlich funktioniert es ja nicht. Es hat Michael Kretschmer in Sachsen versucht, Mario Vogt in Thüringen. Das versucht Merz jetzt seit Jahren auf der Bundesebene. Also das, was du gesagt hast, Anna, das stimmt. Er sagt dann immer so, ja, wir brauchen Zuwanderung, das weiß er auch, aber. Und das menschliche Gehirn nimmt nicht wahr, was vor dem Aber ist. Es ist einfach so. Da kann er 500 Mal sagen, wie toll und wichtig Ausländer sind. Er hat sogar ausländerfreundlich gesagt. Das wird nichts daran ändern, dass das, was in der Gesellschaft ankommt, ist, wir müssen Zuwanderung begrenzen, weil das macht unser Land kaputt. Und das wird natürlich immer der AfD helfen, weil die Parteien das schon seit 1980 sagen, wir müssen Zuwanderung begrenzen. Und es aber anscheinend nie geschafft haben. Das heißt, was die Menschen sehen, ist, dass die demokratischen Parteien sagen, wir müssen Zuwanderung begrenzen und wir machen das auch. Dann führen sie irgendwelche Maßnahmen ein. Es funktioniert natürlich nicht, weil auf die Art und Weise, wie sie das behaupten, geht es nicht. Dann sehen die Menschen, aha, was erzählt ihr uns denn? Und dann kommt eine Neurunde und dann ist wieder dieses, ihr schafft es nicht, ihr schafft es nicht. Also ist nur noch die AfD übrig, die es schaffen kann.
Ich sehe das so wie du, Gilda. Und das Dilemma der CDU oder der Union ist, glaube ich, dass sie gleichzeitig Treiber und Getriebener ist. Also sie ist als Oppositionspartei angehalten, Themen und Forderungen zu setzen, um die Regierung vor sich herzutreiben. Jetzt eben Zurückweisung an den deutschen Grenzen. Gleichzeitig ist sie natürlich getrieben von der AfD, die dieses Thema die ganze Zeit spielt. Und der Versuch ist quasi, dieses Thema unter die eigene Kontrolle zu bekommen. Zu sagen, okay, wir beweisen, dass wir das innerhalb des demokratischen Spektrums lösen können. Und da ist natürlich die Frage, kann man es lösen? Kann man es so lösen, dass man Migration tatsächlich kontrollieren, regulieren kann und oder nicht? Und angesichts dessen, was weltweit los ist, Klimakatastrophen, Bürgerkriege, Terrorismus und so weiter, kannst du ganz klar sagen, die Ursachen von Migration, die bleiben ja. Die Leute, die kommen ja nicht wegen 500 Euro Bürgergeld hier nach Deutschland oder weil sie in so einer schimmlischen Unterkunft gerne leben möchten, sondern sie kommen, weil sie sich ein besseres Leben, eine andere Perspektive auch hoffen, als das, was in ihren Herkunftsländern los ist. Also die allermeisten fliehen vor Krieg, vor Verfolgung, auch vor wirtschaftlichen, desaströsen Perspektiven und so weiter, das auch. Aber es ist sozusagen, wenn du Migration lösen willst, dann musst du eigentlich an die Fluchtursachen ran. Aber das macht ja keiner.
Aber ich würde schon nochmal auf den Rahmen ein bisschen schauen. Was wir, glaube ich, hier erleben, ist eine beklagenswerte Normalisierung Deutschlands im Diskurs in Europa. Wenn wir uns angucken, was wir in Österreich haben, in der Schweiz haben, in den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Schweden, Polen, man kann die Reihe fortsetzen, dann gibt es diesen Diskurs als herrschenden Diskurs dort schon seit einer Weile. Und genauso wie bei der Stärke der Rechtspopulisten, würde ich sagen, ist diese diskursive Verschiebung, die jetzt ja nach Solingen im Grunde genommen wie so ein Erdrutsch stattgefunden hat, kann man auch beschreiben als eine europäische Normalisierung. Das ist kein deutsches Spezifikum, das muss man sich gelegentlich nochmal vor Augen führen.
Genau, da würde ich, das ist in dem Sinne richtig, ich würde es trotzdem nicht als Normalisierung, also als sozusagen, dass Deutschland sich da irgendwie an den normalen Trend anpasst. Zum einen ist die AfD extremistischer als die anderen Parteien. Also die ist einfach, die anderen Parteien wollen ja mit der AfD nichts zu tun haben auf europäischer Ebene. Und das hat ja auch seine Gründe. Die ist ja den anderen Weg gegangen. Also die anderen Parteien, die sogenannten rechtspopulistischen Parteien, sind ja von extrem zu weniger extrem gewandert. Die AfD ist von weniger extrem zu komplett extremistisch gewandert. Also sie ist genau den anderen Weg gegangen und ist trotzdem immer stärker geworden. Die anderen sind ja stärker geworden, weil sie sich entteufelt haben, wie Le Pen das eben gesagt hat in Frankreich. Und ich bin immer grundsätzlich vorsichtig mit Vergleichen, weil dann sozusagen das, was hier passiert, dann nicht als so in der Bedeutung wahrgenommen wird. Ich glaube, ein Unterschied ist außerdem, dass in Deutschland, also Deutschland ist ja eins der Länder mit den höchsten Anzahlen an rechtsextremen Gewalttaten. Und in Deutschland ist Rechtsextremismus eher mit Gewalt verbunden als in anderen Staaten. Das hat einfach eine Geschichte. Und auch das ist ein Unterschied. Und deswegen ist, glaube ich, der Fall hier einfach, es geht nicht um schlimmer oder weniger schlimm, aber trotzdem muss man diese Unterschiede, glaube ich, schon nochmal festhalten. Und das ist was anderes, wenn eine rechtsextremistische Partei in Deutschland im Parlament sitzt, als eine rechtspopulistische oder wie auch Partei in, weiß ich nicht, in einem anderen Land.
Ich wollte das nicht entdramatisieren, aber man muss trotzdem diesen Kontext sehen.
Ja.
Ich würde gerne von euch mal eins wissen, weil ich habe das Gefühl, dass auch in der Frage der Migration und die nach Solingen natürlich extrem hoch kochte, also nach Solingen, nach dem Messerangriff, dann ausgeführt noch dazu von jemandem, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, eigentlich schon längst ausreisepflichtig war, nicht ausgewiesen werden konnte aus verschiedenen Gründen, wo dann so die Erzählung, das kann man ja niemandem mehr erklären, dass jemand, der definitiv ausreisepflichtig ist, hier im Land noch durchgefüttert wird, so ja die Worte, und dann noch solche Straftaten zu begehen in der Lage ist, das kann man dem normalen Bürger nicht mehr erklären. Jetzt muss tatsächlich etwas passieren. Glaubt ihr, dass diese Debatte tatsächlich entstanden ist, weil ein jetzt akuter, großer Handlungsbedarf sichtbar geworden ist oder eigentlich nur deshalb, weil dieses Thema von rechts zum größten Thema, was die Leute gefälligst zu interessieren und zu beschäftigen und auch zu emotionalisieren habe, erklärt worden sei. Das ist ja so ein bisschen die linke Erzählung, die wir auch in der Taz gerne pflegen, sei im Grunde gar nicht so das wichtigste Thema, aber die Rechten machen es dazu. Was glaubt ihr?
Ja, ich denke, das ist so. Also wenn man sich mal anguckt, in welcher Situation wir gerade sind, also die Einreisezahlen gehen nach unten, die Zahl der Abschiebungen geht nach oben Und wenn man mal guckt, wie ist die Lage unter den Kommunen, dann gibt es einige Kommunen, die überfordert sind. Aber es gibt auch Umfragen, die sagen, dass die Mehrheit sagt, okay, wir kommen damit irgendwie klar. Ich glaube, dass hier so eine generell krisenhafte Lage mit diesem Auslöser zusammentrifft. Also die Leute merken, okay, wir können uns weniger leisten, wir haben weniger Geld im Portemonnaie, die Infrastruktur bröckelt, der Staat funktioniert irgendwie in vielen Sachen nicht so, wie er funktionieren müsste. Die Bahn kommt immer unpünktlich, es fehlt an Ärzten und so weiter. Und dann ist es ja leicht zu sagen, und das machen ja Rechte immer, diese Gruppe ist dran schuld an euren Problemen. Und das passiert gerade. Also alle unsere Probleme, die wir haben, da sind plötzlich die Ausländer schuld oder die Migranten. Ne? Also wenn wir nicht so viele Flüchtlinge hätten, dann hätten wir auch wieder bezahlbaren Wohnraum. Dann würde auch der Unterricht in den Schulen wieder funktionieren. Das ist gerade die Erzählung. Und die wird von rechts gesetzt und die wird von der leider auch von der Union so weitergetragen und zum Teil auch von der SPD so nachgeplappert. Und wenn man mal guckt, wie viele Leute im Alltag akut von Migration betroffen sind, ja, wie viele jetzt irgendwie eine Zeltunterkunft vor ihrer Nase haben oder ihre Kinder sind in Klassen, wo 90%, das wird ja behauptet, der Kinder nicht Deutsch sprechen, also es kann sich höchstens um eine Willkommensklasse handeln, ja. Ich glaube, du findest im Alltag, da findest du eigentlich niemanden, der sagt, bei mir ist es so. Also es gibt hier zwei verschiedene Wahrnehmungen. Das eine ist, was die Politik die ganze Zeit behauptet und was die Leute dann auch sagen, so ist es. Und das andere ist, was tatsächlich passiert. Und noch ein Satz dazu. Die AfD ist gerade in den Ländern erfolgreich, in den Bundesländern, die einen kleinen, geringen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund haben. Man muss sich ja mal nur in Thüringen angucken, wie es dort aussieht. Ich glaube, 8% Ausländeranteil. Gleichzeitig 25% der Klinikärzte, ein Viertel, kommt aus dem Ausland. Also es ist ja eher umgekehrt. Diejenigen, die aus dem Ausland kommen, halten unsere Gesellschaft mit am Laufen. Aber die Wahrnehmung ist eine ganz andere.
Ja, finde ich alles richtig einleuchtend, was du sagst, Anna. Aber ich würde vielleicht noch eine selbstkritische Frage stellen. Also erstmal ist es, glaube ich, schon so mit den Zahlen, ist richtig im Moment. Aber wenn man sich jetzt mal die letzten 9 Jahre anguckt, dann sieht man, dass in Deutschland 15 Millionen Leute eingewandert sind. Im gleichen Zeitraum 10 Millionen Leute wieder ausgewandert sind. Also wir haben so eine Nettozuwanderung von 5 Millionen Leuten, wo eben diese 2015 Syrer und Afghanen und Ukrainer 22 natürlich eine große Gruppe, ungefähr die Hälfte von diesen 5 Millionen sind. Das ist wesentlich mehr als in Frankreich zum Beispiel. Da waren es an Nettozuwanderung 1 Million. Das heißt, es gibt viel Migration nach Deutschland. Und das sollte man, finde ich, erstmal als Fakt anerkennen und nicht sagen, ja, aber die Zahlen sind doch jetzt gerade so und so. Und das Zweite ist dieses, also ich finde, dass die insbesondere Merz völlig unverantwortlich, rhetorisch unverantwortlich, permanent illegale Migration, Migranten als das Problem identifiziert. Lindemann hat ja gesagt, was ist unser Problem? Unsere drei Probleme sind Migration, Migration, Migration. Das ist eine total falsche Ansage, da bin ich d'accord. Aber ist es eigentlich falsch zu sagen, illegale Migration ist ein Problem und wir wollen keine illegale Migration? Und ist es richtig, was wir ja dann sozusagen als Linksliberale irgendwie meistens sagen, illegale Migration kann man irgendwie nicht steuern, das ist eine Illusion, das ist falsch, das ist eine Falle. Und die Leute, die das fordern, sind im Grunde tendenziell rechts. Und da frage ich mich jetzt insbesondere nach diesem wirklich diskursiven Erdrutsch, den wir da erlebt haben, nach Solingen, ob wir da nicht einen Fehler gemacht haben. Ich weiß die Antwort nicht, aber ich finde, die Frage muss man stellen.
Gilda, was meinst du?
Also ich glaube, es ist beides richtig. Also auf der einen Seite, es gibt viel Migration nach Deutschland. Also ich versuche mal, das mit dem Bild aufzumachen. Also stellt euch vor, ihr habt eine Wunde, ja, eine sehr offene, klaffende Wunde irgendwo am Fuß meinetwegen. Und dann kommt da Salz drauf. Dann wird diese Wunde sehr, 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 sehr schmerzen. Jetzt kann man sagen, oh Gott, dieses böse Salz, ich muss sofort dieses Salz jetzt mal wegmachen. Oder ich gucke mir die Wunde an und gucke, was da denn nicht stimmt, was ich an dieser Wunde bearbeiten muss, damit es nicht mehr so wehtut. Das heißt natürlich trotzdem, dass man sagen kann, dass ein Staat kann sagen, ich möchte Migration versuchen, auf die und die Art und Weise zu begrenzen. Das ist, wir leben in dieser Staatenlogik, in der wir leben, das ist das Recht eines Staates. Zu behaupten, die Menschen, die kommen, schuld seien, also dass das Salz sozusagen schuld ist, ist natürlich Quatsch, weil wenn Salz auf eine gesunde Haut trifft, dann tut überhaupt nichts weh. Das heißt, man muss sich eigentlich angucken, was schmerzt denn da die Strukturen, die Schulen, der Wohnraum, all das, was wir gerade haben. Und dann aber eben nicht auch noch zu sagen, die sind schuld und wir haben diese Probleme nur wegen denen. Es tut nur wegen denen weh, das stimmt einfach nicht. Und gleichzeitig den Schmerz von Menschen anzuerkennen, die Angst haben vor islamistischem Terror, die Angst haben vor Messerattacken. Und auch da die Angst anerkennen, wahrnehmen und erklären und nicht die Angst ausnutzen und nicht noch mehr Angst schüren und nicht das komplett zum eigenen Machtantrieb nutzen, dass Menschen Angst bekommen und andere Geschichten zu erzählen und zu erzählen, eben was Anna, was du auch gesagt hast. Also ich meine, jeder Mensch kann aus seinem Alltag wahrscheinlich, in der Region mit Thüringen, Sachsen, wo es weniger Menschen mit internationaler Biografie gibt, weniger, aber Geschichten erzählen, wo das Land, in dem wir leben, die Vielfalt, die wir leben, schöne Dinge in unseren Alltag bringen. Freundschaften, Liebschaften, Nachbarschaften, alles, was es so gibt. Diese Geschichten werden aber halt nicht erzählt. Sondern was erzählt wird, ist das, was Angst macht. Deswegen glaube ich, es ist alles richtig, es ist alles da. Und gleichzeitig ist Deutschland natürlich in den letzten 30 Jahren viel sicherer geworden. Es gibt viel weniger Gewalt und so weiter und so fort. Und ich glaube, solange aber, also vielleicht noch, wenn ich darf, ein Wort zum Begriff Integration. Ich glaube, solange der Integrationbegriff, wie wir ihn in Deutschland benutzen, so ist, wie er heute ist, wird es auch nicht besser werden. Also Integration, wenn man sich vorstellt, also einen Kreis vorstellt, dann ist die Person, die sich integrieren muss, so ein Punkt außerhalb des Kreises. Und dann macht sie irgendwas, Sprache lernen, Arbeit, Steuerzahlen und ist dann, das sind anscheinend die Sachen, ich weiß nicht genau, aber es wird ja immer gesagt. Dann ist die Person im Kreis. Und dann stellen wir uns vor, dass die Person kriegt dann ein Kind in Deutschland, dieses Kind wächst auf, geht an Silvester in Berlin raus und schmeißt mit Böllern auf Feuerwehrleute. Und dann wird diesem Kind gesagt, du bist nicht integriert. Und solange Integration ist, was man immer wieder wegnehmen kann und geben kann und wegnehmen kann, wird es nicht funktionieren. Weil diese Geschichte der Einheit überhaupt nicht erzählt werden kann. Und deswegen gibt es, glaube ich, sehr viele Punkte, an denen man ansetzen müsste. Aber ich sehe zumindest nicht, dass auch nur an einem dieser Punkte irgendwie angesetzt wird.
Ich gebe euch total recht und ich möchte trotzdem nochmal auf die Frage zurückkommen. Ist es falsch zu sagen, wir wollen irreguläre Migration begrenzen? Nein, es ist total richtig. Und es bringt auch nichts, wenn wir als Linke immer eine Abwehrdebatte führen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Natürlich muss irreguläre Migration begrenzt werden. Logisch, keiner will diese Bilder oder keiner möchte, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Ja, wir haben uns mittlerweile so dran gewöhnt, aber jedes einzelne Schicksal ist schrecklich. Keiner möchte, dass sich Schlepper eine goldene Nase verdienen, dass Leute auf irgendwelchen Schlauchbooten ausgesetzt werden. Das sind alles furchtbare, unhaltbare Zustände. Ja, man muss Migration, irreguläre Migration begrenzen. Aber die Antwort ist doch nicht, und zu sagen, müssen wir den Zaun einfach noch ein bisschen mit mehr Stacheldraht versehen, die Mauer höher bauen, die Regeln verschärfen und so weiter. Wer irreguläre Fluchtwege verschließen will, muss reguläre schaffen. Also das ist doch die Antwort. Ich meine, du hast ja diesen Migrationsdruck trotzdem. Dann sagst du, wenn du es regeln willst, dann musst du eben sagen, okay, wir regeln es so, dass wir legale Fluchtwege schaffen. Oder die andere Frage ist, legale Wege zur Einwanderung. Es geht ja nicht nur um Flucht, es geht ja auch um Einwanderung. Und da muss man ja dazu sagen, das macht die Bundesregierung ja auch. Sie schließt eben Migrationsabkommen und die haben ja auch zum Teil Erfolg. Ja, also das Migrationsabkommen mit Georgien hat dazu geführt, dass die Anzahl der Asylanträge aus diesem Land um 70% gesunken ist. Das Balkanabkommen, das sozusagen Menschen erlaubt, in den Arbeitsmarkt einzuwandern und sie nicht dazu zwingt zu sagen Asyl, weil sie, und eigentlich wollen sie nur einen Job, hat dazu geführt, dass die Zahl der Asylanträge aus diesen Ländern fast auf null gegangen ist. Also wenn du es schaffst, sozusagen den Leuten zu sagen, ihr müsst nicht Asyl machen, aber ihr habt trotzdem eine Chance, hier einzuwandern und euch hier einzubringen, dann kannst du die illegale Einwanderung tatsächlich runterdrücken. Das ist natürlich nichts, was, also wir haben ein neues Migrationsabkommen geschlossen, das ist jetzt nichts, was einem an der Wahl ohne ganz viele Punkte bringt. Ja, also das ist langwierig, man muss es verhandeln und so weiter. Also es lässt sich populistisch überhaupt nicht wunderbar ausschlachten. Aber ich glaube, das ist der Weg. Du musst legale Wege schaffen. Und was du gesagt hast, Gilda, das finde ich auch, dieses Integration ist was wir euch jederzeit wieder wegnehmen können. Das ist tatsächlich was, wo man als Gesellschaft zu einem anderen Bewusstsein kommen muss. Also wir erleben ja gerade eine Spaltung in wir und die, ne? Also wir, das sind im Prinzip die hier geboren sind und deren Vorfahren hier geboren sind und so weiter. Und egal, was wir für Straftaten begehen, wir gehören immer noch dazu. Jemand, der eingewandert ist, ja? Sobald der eine Straftat begeht, ist der wieder draußen.
Das würde ich auch, also Gilda, das ist, glaube ich, finde ich richtig beschrieben mit Integration. Das halte ich auch für einen wirklich wichtigen Punkt. Und ich glaube, dass da wirklich noch eine Strecke, Deutschland noch eine Strecke irgendwie zurückzulegen hat, auf dem Weg zu dem wirklich zu dem selbstverständlichen Bewusstsein, dass das ein Einwanderungsland ist. Und das ist noch nicht, längst nicht fertig, obwohl wir da, was weiß ich, seit den letzten 20 Jahren schon, glaube ich, Fortschritte gemacht haben. Mein Punkt nochmal war, dass ich mich störe, aber ich glaube, ich gibt gar keinen, wenn ich das richtig verstanden habe, gar keinen Dissens in diesem Punkt. Das mich stört dieser Gestus der Linken, sich gewissermaßen selbst für besonders moralisch zu halten, wenn man dieses Problem der illegalen Migration gewissermaßen immer nach rechts schiebt. Und das halte ich für nicht für eine Lösung des Problems, sondern für eine Verschärfung dieses Problems. Also damit kriegen wir diesen ziemlich katastrophalen Diskurs im Moment nicht korrigiert, sondern ich glaube, wir laden das Problem moralisch damit nochmal falsch auf.
Ja, vielleicht müssen wir einfach auch besser, also mit tatsächlich nicht in diesem Abwehrreflex handeln, sondern selbstbewusst Vorschläge machen. Eine weitere Möglichkeit wäre ja zum Beispiel, dass man sagt, ja, wir wollen Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Das ist ja logisch, ne? Also keiner will Einwanderung in Sozialsysteme. Selbst als Linke würde ich sagen, kann nicht das Ziel sein, dass man sozusagen den Sozialstaat auf diese Weise unterminiert. Aber es gibt ja nun ganz viele Menschen, die hier sind und die auch nicht arbeiten dürfen. Zum Beispiel Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften die ersten 6 Monate oder so.
Ich glaube, 3 Monate sind es jetzt.
Nee, das ist ein bisschen weniger geworden, aber ist egal.
Ja, und Gemeinschaftsunterkünfte ist, glaube ich, 6 Monate, aber egal. Und dann ist es ja jetzt, also das haben sie auch in diesem Wirtschaftspaket beschlossen, dass man sagt, okay, grundsätzlich ist es so, eigentlich darf erstmal jeder arbeiten. Super Idee, natürlich, ist doch gut. Ich bin hier und beantrage eine Arbeitserlaubnis und die wird mir erstmal erteilt. Also das ist ja sozusagen, es gilt erstmal, sobald man die gestellt hat, gilt die erstmal als erteilt. Und dann darf man sich einen Job suchen. Das wollen ja auch ganz viele. Aber dann zu sagen, du bist trotzdem weiter im Asylverfahren und wenn wir entscheiden, dein Asylantrag wird abgelehnt, dann wirst du auch wieder abgeschoben, ist doch total kontraproduktiv. Ich würde sagen, es gibt ja dieses Chancenaufenthaltsgesetz für Menschen, die vor November 2017 eingewandert sind, denen ist es möglich, wenn sie hier einen Job haben, dass sie sagen, okay, wir erteilen dir eine Aufenthaltserlaubnis, du bist zwar als Asylbewerber gekommen, aber okay, Asylantrag wurde auch abgelehnt, aber du hast hier einen Job und bist integriert, du darfst bleiben. Wieso macht man das nicht mit allen? Wenn man sieht, die Leute haben hier einen Job, sie wollen sich integrieren, sie lernen die Sprache zu sagen, na gut, bist zwar auf dem falschen Weg gekommen, ja, jetzt nicht durch Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber du bist hier, wir sehen, du bemühst dich, du darfst bleiben. Das wäre doch eine super Möglichkeit und ich glaube, das wäre auch für die Wirtschaft gut, denn dieses, wir stellen erstmal jemanden ein, aber immer in dem Risiko, der wird ja sowieso wieder abgeschoben, das ist für beide Seiten nicht gut. Also sowas zu sagen, weg mit der Stichtagsregelung, wer hier ist, wer hier einen Job hat, wer hier arbeiten will, darf bleiben. Zack.
Also ich meine, das sind ja Vorschläge. Es gibt eine Reihe von so Vorschlägen. Also diese ganze Spurwechseldebatte, die du gerade aufgemacht hast, also vom Asyl zu wechseln in eine Arbeitsmigration, was ja lange auch gerade von der Union abgelehnt wurde und auch bei der SPD nicht besonders beliebt war, von Grünen ein bisschen vorangebracht, aber nicht besonders erfolgreich. All diese ganzen Vorschläge, also wirklich sachbezogen diskutieren, hat man ja im Moment das Gefühl, angesichts des ganzen Geschreis, angefangen von der AfD, aber eben gespiegelt in den letzten Wochen rhetorisch von einem Markus Söder in Gillamus, von einem Friedrich Merz, zum Teil im Bundestag, zum Teil bei Parteiveranstaltungen und eben auch noch von der SPD, von Scholz damals schon mit Abschieben, Abschieben, Abschieben und so weiter. Habt ihr den Eindruck, dass es der Moment ist oder dass es überhaupt eine Chance gibt, eine solche sachbezogene Debatte wirklich ergebnisoffen zu führen gerade?
Nee, im Moment natürlich nicht. Aber
das heißt natürlich.
Ja,
wenn man sagt, es gibt Handlungsdruck, dann wenn nicht jetzt?
Nein, im Moment ist es, also ich habe mir neulich diese Bundestagsdebatte zu diesen Ampelgesetzen angeguckt und da musste man den Eindruck wirklich gewinnen. Also die Union wirft der SPD vor, sagt der SPD, ja, jetzt macht ihr ja das, was wir immer gesagt haben. Dann kommt die AfD und sagt der Union, jetzt macht ihr das, was wir schon immer gesagt haben und wir haben 2015 recht gehabt. Und irgendwie muss man sagen, man gibt der AfD ungern einen Punkt, aber diskursiv haben sie da echt einen Treffer gelandet. Ja. Insofern eine rationale Diskussion, schwierig im Moment. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man sich angucken, was die Ampel genau in diesen in diesem Gesetzespaket dann wirklich umsetzen wird. Und der einzig, soweit ich das verstanden habe, der einzig wirklich schlimme Punkt ist diese Zurückweisung von sogenannten Dublin-Flüchtlingen, das heißt von Flüchtlingen, die Asyl beantragen wollen in Deutschland und aber aus sicheren Drittstaaten kommen und die dann in Deutschland keinerlei Sozialhilfe bekommen sollen, die dann irgendwie hier bleiben, also nicht abgewiesen werden, nicht zurückgeschoben werden, aber hier bleiben und keine Sozialhilfe bekommen. Und das, wenn das so kommt, scheint mir das eine dramatische Fehlentscheidung zu sein, weil man damit natürlich eine Gruppe von Leuten schafft. Was machen die? Wovon leben die dann? Also die Möglichkeit, also die Verführung, kriminell zu werden, ist natürlich groß. Und dann hast du genau diese Gruppe von illegalen Migranten, die kriminell werden, die nächste Welle gewissermaßen produzieren. Das scheint mir wirklich der Hauptpunkt zu sein. Die Grünen versuchen das jetzt noch zu entschärfen. Ob sie damit erfolgreich sein werden, muss man leider bezweifeln, glaube ich. Die anderen Sachen, Messer, also Waffengesetze und so weiter, das scheint mir nicht so dramatisch zu sein. Das ist ja sozusagen so ein Reflex von Gesetzgebung, von Regierung. Wenn es so eine leicht hysterische Diskussion gibt, dann verschärft man irgendwo in irgendein Gesetz, das dann in irgendeiner Schublade liegt und nicht die dramatischen Auswirkungen haben wird,
Das wäre dann auch schon gut, wenn es durchgesetzt werden würde. Also.
Ja.
Ich würde mal die Schlussrunde einleiten wollen mit der Frage. Friedrich Merz hat gesagt, er möchte das Migrationsthema gerne aus dem Bundestagswahlkampf raushalten. Also in Aussicht gestellt, bis dahin würde man vielleicht auch mit Druck der Union irgendetwas hinkriegen oder mit Zusammenarbeit der Union, um dieses Thema dann wegzuhaben. Erste Frage an euch für die Schlussrunde. Glaubt ihr, das wird so sein? Wird die AfD das zulassen, dass das Thema jemals verschwindet? Wie ist da eure Einschätzung? Oder wird es möglich sein, durch Regierungshandeln, gegebenenfalls im Einklang mit der demokratischen Opposition, die Schrillheit und den Rechtsruck im nächsten Jahr so weit wegzukriegen aus der Debatte, dass wir da wieder zu einer, ich sag mal tatsächlich, vielleicht, ich habe vorhin das Wort Langweiler versus Choleriker-Metapher benutzt, dass wir da wieder zu einer langweiligen, aber ein bisschen weniger demokratiegefährdenden Diskussion und dann auch Wahlentscheidung im September 2025 kommen. Was glaubt ihr, Schlussrunde?
Ich glaube, nein, das wird nicht gelingen. Und ich glaube, das Thema kann auch gar nicht verschwinden. Schon alleine, weil die AfD das treiben wird. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es ein Grundproblem gibt bei der ganzen Debatte. Und solange dieses Grundproblem sich nicht ändert, wird sich nichts ändern. Und das ist, dass die Ehrlichkeit fehlt in dieser Debatte. Also es werden sehr viele Dinge ständig behauptet, die nicht wahr sind. Das sind lauter Erzählungen, die nicht stimmen. Unter anderem, das hat Anna vorher auch angesprochen, man könnte Migration über einen Hebel steuern. Das existiert nicht. Die USA haben eine Südgrenze mit Mexiko, die ungefähr 3100 Kilometer lang ist. Die versuchen seit Jahren über einen Zaun, über eine Mauer die Migration zu begrenzen. Es gelingt nicht. Man kann sich das vorstellen wie so ein Fluss und man will den irgendwie umdrängen oder umleiten und dann macht man Steine rein und dann kommt das Wasser durch den einen Stein wieder durch. Dann geht man da wieder hin und legt es dahin. Dann kommt es wieder durch den anderen. Und dann ist man ständig dabei, Steine hin und her zu legen. Und das ist gerade die Migrationsdebatte. Und wenn man mal ehrlich sagen würde, wir versuchen, so gut es geht, zu kontrollieren, wer reinkommt. Wir versuchen zu überprüfen, Sicherheit zu überprüfen und so weiter. Wir werden deswegen nicht, ich weiß nicht, wie viele Polizisten dann an die Grenze stellen, die einfach nur da rumstehen und dann ab und zu in ein Auto gucken. Ich glaube, die hätten viel mehr Wichtigeres zu tun im Land. Wir werden unsere nachrichtendienstliche Zusammenarbeit wegen islamistischen Terrorismus daran arbeiten, dass das besser funktioniert, weil das scheint ja auch nicht so gut zu funktionieren. Und es stimmt nicht, dass wir Migration steuern können, indem wir Sozialleistungen senken. Das ist kein Treiber für Migration, da ist die Wissenschaft ganz klar. Es gäbe sehr viele Dinge, die man sagen könnte, um ehrlich zu sein. Aber niemand tut das. Niemand in der Politik. Wirklich niemand. Und solange das der Fall ist, wird die AfD immer drüber stehen. Sie wird immer, weil sie lügt offen. Sie ist ganz offen damit und sie kann behaupten, was sie möchte. Und leider hat sie recht damit, dass, wenn sie sagt, oder der Eindruck von Menschen stimmt, wenn sie sagen, in der Politik sagen sie uns nicht die Wahrheit. Das ist richtig. Und solange das der Fall ist, wird sich diese Debatte auch nicht ändern.
Ja, ich glaube, dass viel von Merz schon abhängen wird in dem Wahlkampf. Meint er das ernst mit der Migration, das raus, mehr oder weniger rauszuhalten oder nicht so stark zu thematisieren? Wenn man sich jetzt mal anguckt, was er so im letzten Dreivierteljahr dazu gesagt hat, dann muss man so ein bisschen skeptisch sein, ob er diesen noblen Vorsatz auch durchhalten kann. Ja? Weil das war ja, er ist ja ein bisschen besessen von diesem Thema. Ne? Also Sozialtourismus, Ukraine, kleine Paschas. Die Asylbewerber nehmen den Deutschen die Zahnarzttermine weg. Irgendwie vor einer Woche im thüringischen Wahlkampf hat er noch gesagt, schaut euch an, was Migration aus so einem Land macht. Schaut auf die Arztpraxen und die Krankenhäuser. Ist schon erwähnt worden, ich glaube, Gilda hat es gesagt oder Anna, dass 25% der Ärzte in Deutschland, also wenn morgen die Ärzte aus dem Ausland oder mit migrantischen Wurzeln aufhören würden zu arbeiten, würde das deutsche Gesundheitssystem kollabieren. Also er hat schon eine Obsession damit und viel wird davon abhängen, ob er begreift, dass das nicht das Thema ist, bei dem die Union gewinnen kann. Das kann sie nämlich nicht. Das stimmt, da ist die AfD sozusagen das Original und er arbeitet der AfD damit zu. Das Zweite ist, glaube ich, wir werden einen Wahlkampf bekommen, einen Sicherheitswahlkampf. Es gibt eine Umfrage, eine aktuelle vom Bundespresseamt zu Zuwanderung. Die Leute sind 50, 60% sind skeptisch gegenüber Zuwanderung. Interessant dabei ist eine Zahl, fand ich, dass nämlich die Älteren, die über 60-Jährigen zu 70% sagen, Zuwanderung hat uns geschadet, bei den Jüngeren sind es nur 30%. Es wird also, glaube ich, so einen Sicherheitswahlkampf geben. Also das ist, glaube ich, im Moment das Gefühl und das Ventil dafür ist im Moment diese illegale Migrantendebatte. Weil das so viel Veränderungsdruck gibt über Digitalisierung, über Klima, über Transformation der Ökonomie, dass die Leute Sicherheit wollen. Und ich glaube, wenn es den demokratischen Parteien, wie du gesagt hast, Bernd, gelingt, das Thema umzubiegen auf die wirklichen entscheidenden Probleme und die zu verhandeln im Wahlkampf, dann gibt es eine Chance. Und das hängt, glaube ich, wirklich, ist ein bisschen trivial, das zu sagen, aber es hängt wirklich davon ab, ob Merz das kapiert.
Also die AfD, die wird das Thema immer am Laufen halten, weil sie saugt sozusagen Honig aus dem Thema, indem sie sagt, also die Migranten sind an allem schuld. Also auf die braucht man nicht zu bauen, auf die von der Union wird viel abhängen, von Merz wird viel abhängen. Also Merz will ja, glaube ich, am liebsten einen Wahlkampf machen, einen Wirtschaftswahlkampf. Er sagt, ich kann es besser. Also Deutschland ist in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage. Stimmt ja auch. Wenn man sich so ansieht, was gerade los ist, VW, Intel etc. Die einen wollen Arbeitsplätze abbauen, die anderen hier gar nicht erst investieren. Dann wird das ein Thema sein, wo er die Ampel genauso vor sich hertreiben könnte. Also das könnte ein Wahlkampfthema werden oder wird wahrscheinlich auch ein Wahlkampfthema sein. Und bei der Ampel, die ist natürlich auch in der Verantwortung. Eigentlich könnte sie ja quasi versuchen, eigene Projekte mit Strahlkraft dagegen zu setzen. Aber ich bin da eher auch skeptisch, weil ihr fehlt schlicht das Geld. Mhm. Sie kann nicht mehr die Bazooka oder was auch immer rausholen, um zu sagen, wir machen jetzt mal ein großes Investitionsprojekt, Infrastruktur, sondern sie wurschtelt sich irgendwie durch bis zur Bundestagswahl. Und insofern, ja, es ist wahrscheinlich so, dass man irgendwie gucken muss, wie wird die wirtschaftliche Lage sein bis dahin. Vielleicht geht es dann tatsächlich auch knallhart um Arbeitsplätze und um die Zukunft von Deutschland und weniger um Migration, weil die Leute dann tatsächlich Schiss haben, dass sie ihre Arbeit verlieren und dann treten andere Probleme auch so ein bisschen in den Hintergrund. Ja, das wird, und bei der Wirtschaft, ich meine, da traut man der AfD jetzt wirklich nicht so viel zu, beziehungsweise die Konzepte, die sie vorlegt, ich glaube, die werden dann, wenn man sie sich bei näherer Betrachtung dann mal anguckt, dann auch nicht mehrheitsfähig.
Das war der Bundestalk. Ich danke euch dreien herzlich fürs Mitmachen. Ich glaube, wir werden uns im laufenden Jahr damit noch eine ganze Weile beschäftigen, auch die Frage, und das aufzugreifen, was Anna gerade gesagt hat, Sicherheit als großes Wahlkampfthema, dass Klimawandel mit Sicherheit nicht zusammen diskutiert wird, ist natürlich völlig irre irgendwie, wenn man sich die Bilder jetzt gerade wieder anguckt aus Österreich, zum Beispiel vom jüngsten Hochwasser. Und das ist ja nur das Letzte und es wird nicht das Letzte bleiben. Auch das hat was mit Sicherheit zu tun, ehrlich gesagt. Und es betrifft wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen als die tatsächlich Opfer migrantischer Gewalt, die das ganz große Thema ist, werden. Aber es klappt bis jetzt zumindest nicht, das tatsächlich zum zentralen Thema zu machen. Vielleicht auch, weil die Handlungsoptionen da ein bisschen komplizierter scheinen zumindest, als einfach raus, abschieben und so weiter. Ne? So. Ihr Lieben, wir werden darüber weiter diskutieren. Vielen Dank euch. Wir danken auch Jansit Ijbina für die Redaktion, Daniel Fromm für die Produktion. Und an euch da draußen, wenn ihr uns Geld geben wollt für den Bundestalk und überhaupt für die Taz, dann findet mal auf taz.de das Programm Taz zahle ich, unser freiwilliges Bezahlmodell. Wenn euch der Bundestalk gefällt, dann teilt uns gerne auf sozialen Medien. Und wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Lob habt, dann schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de. Es wird zwar nicht jede Mail beantwortet, aber versprochen, jede einzelne gelesen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.